Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Benedikt und der Stefan haben sich für euch wieder zusammengesetzt, für uns auch, und haben uns einen Film von Michael Haneke angeschaut, seinen ersten Kinofilm, Der siebente Kontinent aus dem Jahr 1989. An dieser Stelle möchten wir ganz lieb dem tollen Label Camera Obscura danken, die uns die Trilogie der emotionalen Vergletscherung hier als Mediabook bereitgestellt haben zur Rezension. Es hat jetzt ein bisschen gedauert zugegebenermaßen, aber wie schon Juliette Binoche mal gesagt hat, die Hauptdarstellerin in Caché bei Haneke, man sollte Hanekes Filme auf jeden Fall schauen, aber man kann sie nicht immer schauen. Und das ist auch meine Erfahrung und deine vielleicht ja auch mit Hanekes Film. Es sind natürlich intensive, auch anstrengende Filme, in dem Sinne, dass sie auch sehr berühren, ne? Und alles andere als leichte Kost. Aber darum soll es hier nicht gehen. Also wir danken dem Label. Sie haben seine ersten drei Kinofilme, eben Der siebente Kontinent, Bennys Video und 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls in einem vorbildlichen 3-Blu-ray-Mediabook herausgebracht. Benedikt und ich sprechen jetzt ein paar Minuten über den ersten Film, den wir jetzt gesehen haben, ganz frisch. Und danach werden wir noch ein paar Minuten auf das diesem Film zugehörige Bonusmaterial eingehen. Der siebente Kontinent. Ein Film, der sehr protokollhaft und fast schon diese Prozesse fast schon seziert, Abläufe filmt in bestimmten nahen Kameraeinstellungen. Hier werden Bewegungsabläufe eines Familienlebens, eines Lebens seziert, auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Erstmal ganz kurz, welche Stimmung hat der Film bei dir ausgelöst?
Es ist natürlich ein sehr bedrückendes Thema. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe den Film tatsächlich heute auch zum ersten Mal gesehen und ich habe ihn gesehen, ohne zu wissen, worum es geht. Jetzt ist es ja so, dass der Klappentext auch beim Mediabook und auch auf anderen Veröffentlichungen ja schon sagt, was passieren wird. Und daher bin ich natürlich wahrscheinlich sehr viel mehr in diese bedrückende Stimmung reingezogen worden, als wenn man eigentlich schon weiß, worum es geht.
Deswegen sagen wir auch an dieser Stelle, guckt euch den Film erstmal an, weil wir werden jetzt hier zwangsläufig auch spoilern. Ab diesem Moment kann dir nur beipflichten, diesen Film, wie eigentlich alle, sollte man ganz unvorbereitet sehen, damit die Bilder die intensive Wirkung haben, ja.
Wir können nur leider nicht über den Film sprechen, ohne das Ende des Films letztlich aufzulösen, ja. Was wir vor allen Dingen zu sehen bekommen, ist das, bevor ich noch nicht weiß, worauf es hinausläuft, ist diese Schemata, die kommt, was tun Menschen, wenn sie einkaufen gehen, man sieht, man tut was in den Wagen, es wird bezahlt, es ist immer viel mit Konsum, es ist viel Konsum, das heißt, wir sehen Leute, die fahren in die Waschanlage, dann gehen sie einkaufen, es kostet Geld, es wird immer wieder gezeigt, wie Geld ausgegeben wird, wie was in die Kasse eingedrückt wird.
In diesen Nahaufnahmen, ja, du siehst, wie sich die Kasse öffnet, wie Geld hingelegt wird.
Wie viel Schilling macht das und wie viel Schilling macht das? Also es geht auch immer um Besitztum und um ein gut bürgerliches Leben, das abgebildet wird von einer dreiköpfigen Familie, Vater, Mutter, Tochter. Die Tochter ist so um die 10 Jahre alt, die Eltern befinden sich Ende 30, Anfang 40 so. Und es gab einen Schicksalsschlag. Ne? Also es ist die Mutter gestorben von ihr, und das hat sie sehr, das wird am Anfang auch ganz monoton in so einem Brief, den sie vorliest aus dem Off, wir sehen schon ein bisschen den Alltag von der Familie, berichtet sie den Schwiegereltern, dass sie ja sich lange nicht gemeldet haben und warum und dass es doch so schwer war, die Zeit, und jetzt wird aber alles besser und der Mann hat eine bessere Position, es gibt mehr Geld, das Erbe kam und wir leben ganz gut.
Sag mal nochmal ganz kurz, das hast du zu mir kurz beim Film gesagt, wie das durch diesen Brief, dieser monotone Monolog, sie liest den ja vor, also es wird ja im Off nur hörbar gemacht, wie sie den vorliest, was das für eine Wirkung hat, total irre, ne?
Ja, yeah, weil das ist es werden natürlich viele traurige Botschaften übermittelt und dann aber die positiven Seiten davon abgeleitet, dass er jetzt wieder, ja, es ist jetzt Zeit vergangen, wir haben uns damit beschäftigt und es geht jetzt wieder bergauf, aber in einer total lustlosen, fast, also so wie sie es vorliest, unglaubwürdigen Form, dass es ihnen jetzt gut geht.
Also, genau, das ist entscheidend. Das ist quasi so Art Telegramm oder protokollmäßig vorgelesen und das ist genau
dieser. Also roboterhaft schon.
Ja, genau. Ja. Also emotionslos. Wir kommen ja noch auf den Begriff emotionale Vergletscherung oder Vereisung dieser Charaktere. Das ist natürlich bewusst gemacht, wie dieser Brief vorgelesen wird, wie du gesagt hast, das lief nicht gut, da war das, da musste er auch im Beruf immer wieder, ich sag mal, Rückschläge hinnehmen. Da ging es darum, dass er sich gegen den Chef lange nicht behaupten konnte oder der ihm, wie sagt sie wörtlich, Knüppel in den Weg legt, inzwischen die Beine haut. Und dann am Schluss, wie du sagst, das Materielle wieder. Und dann sagt sie bloß so, aber wir haben eigentlich ein super Leben, sagt sie auch so monoton, weil wir haben jetzt durch das Erbe, da geht's wieder um das Geld und eigentlich geht's uns total super. Satz zu Ende. Und dann, das ist entscheidend bei dem Film, finde ich, zeigt Haneke auch immer wieder diesen materiellen Wohlstand. Also die fahren ja, die Waschanlage hat natürlich ein anderes Symbol noch, das werden wir noch sagen, die fahren ja immer wieder mit ihrem Auto durch die Waschanlage, kaufen schön ein, können sich wirklich, wird immer schön gedeckt, der Tisch.
Haben eine sehr gepflegte, saubere Wohnung.
Ja, und dann aber geht es für mich so weiter, es ist aber trotzdem halt eben kühl. Es ist nicht warm und heimelig. Man kann ja auch so mal im Wohlstand sich in eine schöne, heimelige, glückliche Wohnung machen, wo man sagt, oh, da würde ich jetzt aber gern mit denen essen oder bei denen gern wohnen mal ein paar Tage. Das möchte ich hier nicht. Das wirkt alles kühl.
Das Einzige, was wirklich lebendig ist in diesem Haus, das sind die Fische im Aquarium, kann man eigentlich sagen. Denn die Familie selbst, und das merkt man dann auch relativ schnell, Vater, Mutter und auch Kind, haben alle keine wirkliche Freude am Leben, in dem, was sie gerade tun. Die Eltern haben beide Arbeit, er halt in irgendeiner Fabrik, was genau die da machen, in so einer, ja, irgendwas höhergestelltes, Forschung, irgendwas, Industrie, vielleicht Pharma, keine Ahnung,
Energie. Siemens, egal, irgendwas.
Nee, ja. irgendwas, es ist eher undefiniert. Sie ist Teilhaberin mit ihrem Bruder an einem Optikergeschäft, also auch was gut auch mal was abwirft. Und sie ist halt eine 10-jährige Schülerin und wir merken von Anfang an, dass gerade bei ihr eher die Probleme auftreten, bei der Klein, die halt ich finde es sehr gut, man kann es sehr gut ableiten, weil sie eigentlich in der Schule schon so sich bemerkbar macht, dass sie sagt, ja, sie erzählt der Lehrerin, dass sie blind wäre, wo das nicht stimmt, sie will Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann die Mutter auch fragt, was soll das eigentlich, warum zählst du sowas und dann halt sie auch diesen Zeitungsartikel bei ihrem Zimmer findet, wo eben von einem Kind berichtet wird, das zwar blind geworden ist, aber dafür die Eltern mehr Zeit jetzt sich für sie nehmen. Also du merkst, dass das Kind eigentlich den Hilferuf startet, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen von den Eltern, weil die halt total, warum auch immer, das liegt auch nicht an dem Tod der Mutter, das muss schon sehr viel früher losgegangen sein, dass die ein total tristes, monotones und freudloses Leben führen, was auch auf die Tochter abfärbt, die sich aber eigentlich so ein bisschen dagegen wehrt, aber in diesen Strudel dieser totalen Tristesse reingezogen wird. Als Opfer. Sie ist eigentlich das Opfer von dieser ganzen Situation. Und die Eltern glauben aber dummerweise dann später, dass die Tochter eigentlich genau das Gleiche möchte, wie sie selbst aus tiefster Seele, wobei sie eigentlich ihre Eltern, glaube ich, auch glücklich machen möchte.
Das hast du jetzt schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, wir können jetzt an dem Punkt auch, also bloß noch mal in einem Satz, auffällig, bis man eben noch nicht weiß, um was es hier konsequent gehen wird, ist eben die Kameraarbeit, die Bildgestaltung. Es ist, wie gesagt, sein erster Kinofilm. Michael Haneke ist jetzt 79. Wir haben das auch noch mal jetzt geguckt, dass wir nichts Falsches sagen. Er hat viel Theater, viel Fernsehen vorher gemacht. Wir können jetzt nicht über seine ganze Vita sprechen. Das war sein erster Kinofilm. Es war ein Skript, ein Drehbuch, was als Fernsehspiel erstmal eingereicht wurde, abgelehnt wurde. Und dann hat er für sich eben entschieden oder das geschafft durch Förderung, ich mache einen Kinofilm daraus. Und er sagt auch wohl im Nachhinein, das wäre der Film, wo er zu seiner kinosprachlichen Form gekommen ist. Wenn man diesen Film sieht, ohne das jetzt alles zu wissen, was wir jetzt gesagt haben, fällt das schon auf. Der Film ist eben handwerklich, bildlich, einfach sehr, wie soll ich sagen, filmisch arbeitet er mit uns. Du hast diese, nicht Abblenden, sondern diese harschen Schnitte, wo Schwarzbild ist, regelmäßig. Er arbeitet mit Pausen, mit Bildpausen, er arbeitet mit diesen Einstellungen eben, wo ich am Anfang gesagt habe, so würde das eigentlich keiner filmen. Du würdest jemanden beim Tanken nicht filmen, so detailliert den Zähler am Tankhahn, dann die Zapfsäule oder Zapfhahn, wie er wieder reingeht. Nur diese prozessualen Teilaufnahmen. Wir haben überlegt, wie diese Einstellungen heißen. Amerikanische war falsch.
Weil selbst, ich glaube, da gibt es sogar keinen Begriff dafür. Nennen wir es eine Haneckische vielleicht, keine Ahnung. Aber selbst wenn er eben etwas zentral ranholt, an die Kamera oder eben sein Kamerateam, dann hat das auch keine, dann ist es nicht natürlich. Das heißt, es fehlt der Fokus eigentlich. Also wenn wir zum Beispiel, wenn er durch die Weinregale reingeht, dann sehen wir eben nicht die Flasche an sich, sondern wir sehen zwei Regale und man sieht eben das Ende der Flasche und oben ein bisschen vom Anfang der Flasche. Also es ist immer so, als würde er gerne, er will nicht das Natürliche zeigen, wo wir hingucken würden. Wir fixieren etwas genau mit dem Auge, wir Menschen im Alltag, weil wir es genau angucken, weil wir es uns betrachten wollen, sondern er verschiebt ein bisschen den Fokus und tut das Bild ein bisschen wegrücken eigentlich.
Super, super Ansatz, genau, oder super Beobachtung hier. Genau, er müsste ja eigentlich die ganze Flasche, wir würden im Regal die ganze Flasche anschauen. Er verschiebt mit dem filmischen Auge bewusst das nach oben oder nach unten zur Seite. Er zeigt Teile, auch Details, Nahaufnahmen, aber er verschiebt sie immer wieder. Und das ist natürlich ganz bewusst, weil es hier um Verschiebungen, um Brüche auch geht, um Fragmente, sagen wir es mal Fragmente.
Und er macht das ja auch nicht nur mit Flaschen oder anderen Gegenständen, sondern auch mit Menschen. Wir haben auch ganz oft eben, wir sehen immer nur Oberkörper, wir sehen keinen Kopf, wir sehen keine Füße, wir sehen ganz oft auch Menschen einfach aus der Mitte heraus, ohne irgendwas davon ablesen zu können. Also Mimik zum Beispiel, die lange Zeit verborgen bleibt, aber irgendwann eben immer öfter auch sieht, wenn man dann die Gesichter sieht, dass das eigentlich total leblose Menschen sind. Was sich ja zum Ende hin nach einer gewissen Entscheidung in eine gewisse, nicht Euphorie, aber eine gewisse Fröhlichkeit entwickelt, wenn man sich dazu entschlossen hat, der Tristesse des Lebens zu entsagen und zu handeln. Drastisch.
Jetzt können wir ja das ja sagen. Also in dieser Geschichte geht es darum, dass die Familie, Mutter, Vater und die Tochter eigentlich nicht, sondern die Eltern entscheiden es ja für sie mit. Es wird ja auch im Brief so formuliert, die entscheiden für das Leben.
Weil sie glauben, dass sie ihrer Meinung ist.
Weil sie denken, dass das Beste ist und weil sie auch irgendwie noch kurz das Gefühl hätten, ich mache jetzt erstmal den Satz zu Ende, also sie begehen Suizid. Sie nehmen sich das Leben, sie veräußern alles. Ich würde das jetzt mal ein bisschen überspringen. Es wird auch noch mal sehr akribisch, sehr genau, sehr protokollhaft gezeigt, wie sie erst alles verkaufen, also wie sie ihre Jobs kündigen erstmal, wie diesen Brief beginnen zu schreiben an die Eltern, der am Schluss dahin gehen wird. Also wie sie sich eigentlich verabschieden von allem. Also erst holen sie das ganze Geld von der Bank. Sie lösen im Prinzip ihre bürgerliche Existenz, die an Materialität geknüpft ist, komplett auf. Verkaufen das Auto und dann wird das Werkzeug, wo wir lange überlegt haben, was passiert mit dem Werkzeug, ne, da hatten wir ja schon wieder Horrorszenarien im Kopf, da wird natürlich im Haus alles kurz und klein geschlagen. Alles, was dich irgendwie materiell dein Leben abbildet, seien es Fotografien oder Akten oder Möbelstücke, alle Möbelstücke werden hier kurz und klein gehauen.
Schallplatten werden zerbrochen.
Und dann wird letztlich, das muss ich jetzt noch kurz sagen, das war die einzige Stelle im Film, die mir halt moralisch, aber es war halt damals so, war dann noch drastischer, wo das Aquarium zerhauen wird und wo wirklich gezeigt wird, wie also da die Goldfische oder die anderen Fische auch sterben. Das wird in langen Nahaufnahmen gezeigt, kann mir nicht vorstellen, dass das nur mit Special Effects war. Kann mir auch nicht vorstellen, dass alle Fische da gesund rausgegangen sind. Das ist schon sehr intensiv. Du sagtest schon, da gibt es diesen zweiten Film, den ich noch nicht kenne, den du kennst, Bennys Video, da wird auch gezeigt, wie ein Tier getötet wird. Okay, halten wir es mal der Intensität zugute. Ich tue mich halt mit sowas schwer. Gut. Also der Film ist ein Schlag in die Magengrube. Es kündigt sich allerdings an, was passieren wird. So.
Möchte noch zur materiellen Existenzialisierung eigentlich sagen, dass eben erstmal, das wird ja alles sehr gut geplant von den Eltern. Das heißt, man versorgt sich schön mit schönen Delikatessen und feinen Champagner. Ja, man will eigentlich, man kann sagen, ich würde es jetzt so grob sagen, okay, wir brauchen jetzt eine Woche, um unsere Bude klein zu hauen und dann bringen wir uns um und bis dahin leben wir schön. Und sie müssen nicht mehr einkaufen gehen, sie lassen sich alles nach Hause liefern, haben es im Kühlschrank, schöne Platten belegt mit feinsten Sachen und speisen gut. Und da kommen wir auch dann in dieser Woche, leben die dann auch so ein bisschen auf. Selbst die Tochter, aber wahrscheinlich eher am Beispiel dessen, dass die Eltern mal wieder lachen, also diese Entscheidung getroffen zu haben, irgendwas zu machen aus ihrem Leben, auch wenn es der Tod ist, den sie daraus machen. Und dann natürlich ganz zum Schluss die Konsequenz zu sagen, jetzt haben wir hier soweit alles, was wir brauchten und alles, was wir vom Konto geholt haben, eine halbe Million Schilling damals, werden im Klo runtergespült. Okay.
Jetzt haben wir es im Prinzip relativ kurz und knapp, aber auch detailliert beschrieben. Das, was du gerade sagst, das finde ich auch noch entscheidend. dass sie in diesem Moment, wo sie sich ja selber eigentlich wie Fische zu Hause in ihr eigenes Aquarium einsperren, die Fische ist natürlich auch eine Metapher für sie, sie sind da drin gefangen in diesem Käfig oder in ihrem Leben gefangen und wollen aus ihrem bürgerlichen Leben ausbrechen. Sie sagen ja beim Geldabheben, sie wollen nach Australien auswandern, daher vielleicht auch der Titel Der siebente Kontinent, das ist mit diesen Kontinenten. Dann gibt's auch noch, das muss man sagen, dreimal kurz diese Special Effects Einblendung, wo du wirklich so eine Art, ja, westaustralischen Strand siehst vielleicht, also alles so bisschen ursprünglich, also so ein Stein, Sand und hinten das Meer. Ja. Das ist diese Metapher, das Symbol für das andere Leben, letztlich für den Tod, den sie wählen.
Sie erzählen das ja auch, wo wir wandern aus. Anstatt zu sagen, wir bringen uns um, wenn sie überall sind, wenn sie ihr Konto auflösen oder sonst was. Nein, wir wandern aus, wir gehen nach Australien. Das sagen sie ja auch.
Das ist die Metapher. Und was ich eben noch sagen wollte, dass das auffällig ist, dass sie da zum ersten Mal was als Familie zusammen machen. Wie du gerade sagtest, das haben wir ja, ist uns aufgefallen. Da weicht die Kamera am Ende konsequent mal von diesem Sezieren, von diesen Einzeleinstellungen weg und zeigt sie mal, typisch am Tisch, wie man sich auch so am Tisch sehen würde. Man sieht sich selber, man sieht die Gesichter. Es wird miteinander gesprochen. Es wird dann auch zum ersten Mal gelächelt, gelacht. Man ist irgendwie glücklich und zufrieden, diese Entscheidung getroffen zu haben und als Familie diesen Weg zu gehen. Das ist natürlich eine extrem bittere Note. Also das Glückliche in Anführungsstrichen im Leben, dass dem unmittelbar der Tod folgen muss. Weil das Leben, also Überleben oder am Leben bleiben in dieser Kälte, wie es vorher war, keine Alternative mehr bietet. Ja. Das ist eigentlich die Message des Films. Ja.
Und es ist ja auch keine reine Fiktion. Es ist ja auch so, dass Haneke sich durch einen Zeitungsartikel hat inspirieren lassen. Also es ist ein Fall, der so oder so ähnlich auch stattgefunden hat und mit Sicherheit auch nicht nur einmal, denn familiärer Suizid ist ja jetzt etwas, das jetzt nicht allzu selten ist, auch wenn manchmal eben nur ein Partner ist, der halt dann anfängt, da gibt es ja die gruseligsten Geschichten. Und hier ist das nochmal wirklich sehr, sehr dokumentarisch schon auch nochmal abgerissen, wie sowas was stattfinden kann und welche Gründe, die gibt es, die erfahren wir ja gar nicht, sondern wir sehen einfach nur, wie es vonstatten geht. Und vielleicht möchte ich jetzt aber trotzdem noch, auch wenn das jetzt weniger mit der Handlung zu tun hat, möchte ich nochmal, weil das ist uns auch aufgefallen an dem Film und das ist ja auch irgendwo wichtig, vielleicht wollen wir noch ein, zwei Worte sagen zum Vorspann, also von den beginnenden Credits. Das ist hier tatsächlich für mich ungewöhnlich gewesen, denn wir haben hier eine doch für einen Vorspann eine sehr, sehr detaillierte Aufzählung von Mitwirkenden in einem Film. Das fand ich schon sehr respektvoll. Vielleicht gibt es das zuhauf und ich habe einfach immer nur die falschen Filme gesehen, aber wir werden hier Zeuge von Menschen, die normalerweise erst spät im Abspann hinten genannt werden.
Dachte ich mir auch gerade, es gibt ja in dem Sinne dann auch hier keinen Abspann, sondern der Film endet ja mit diesem Bildrauschen des Fernsehbilds, dieses Schwarz-Weiß-Rauschen, das übrigens auch sehr stilvoll hier im Blu-ray-Menü mit Anwendung findet. Damit endet ja der Film, also mit diesem Rauschen und dann mit dieser finalen, von mehreren finalen schwarzen Abblende. Und dann gibt's nur noch einen erklärenden, mehr oder weniger Text, einen beschreibenden Text, dass die Familie S-Punkt oder so ähnlich und dass der Fall dann als unerledigt. Also es gibt dann nochmal so eine Art dokumentarischen Credit und dann ist wirklich, dann kommt nichts mehr. Und dann muss man natürlich sagen, ist natürlich die Ausführlichkeit des Vorspanns, wie du sagtest, Innenrequisite sogar, Außenrequisite. Auch wie das in der Kadrage gestaltet ist. Du hast oben die Beschreibung der Rolle, also oder der Funktion und unten zentriert immer ein Bild, also oben und unten, und dazwischen das Filmbild, da hast du unten die Namen, den Namen, die Namen. Und das passiert alles sehr performativ in einer Einstellung, während ja auch einer Bildeinstellung durch die Autowaschanlage. Und dann der Ton.
Ja, also das ist mir auch so ins Gesicht, ins Ohr gesprungen eigentlich, dass der Film sehr gut, also nicht von der Musik vertont, sondern von den Geräuschen her. Das ist unheimlich gut gemacht, weil Filme werden ja generell immer nach vertont, also die Geräusche werden, also fast kein Geräusch, was man im Film hat, ist am Set irgendwie durch einen O-Ton entstanden. Und das ist ja wirklich, wenn man mal jetzt hier speziell darauf achtet, ich habe das jetzt ab und zu mal gemacht, wenn einfach nur Dinge abgestellt werden, auch mit mehreren Berührungspunkten, Punkten, aber es ist unheimlich detailliert, unheimlich gut gemacht und auch teilweise die Lautstärken sind manchmal ganz unterschiedlich. Gerade natürlich, wenn wir diese Zerstörungsorgie zum Schluss haben in der Wohnung, in dem Haus von der Familie, dann ist da schon eine sehr gute Arbeit geleistet worden. Zu der Abspanngeschichte wollte ich eben noch sagen, dass dadurch, dass es eben keinen Abspann gibt in dem Film und der Vorspann dadurch sehr detailliert gestaltet ist, ist ja auch die Frage, ob das eine bewusste Entscheidung gewesen ist, zu sagen, wenn ich den Film im Kino sehe, ist er dann zu Ende und dann ist prompt geht das Licht an. Das heißt, ich habe also gar keine Möglichkeit, wie das jetzt bei anderen Filmen ist, im Abspann noch ein bisschen runterzukommen von dem Film, möglicherweise ein paar Gedanken zu fassen. Und diese Möglichkeit habe ich ja hier aber gar nicht. Wenn ich im Kino bin, zu Hause, kann ich mir die Zeit nehmen, die ich möchte. Also, ne, aber im Kino, wie gesagt, geht der Vorhang zu, das Licht geht sofort an und dann sitzt man da und hat diesen Film gesehen und dieses Ende erlebt. Und das ist, denke ich, nochmal eine ganz, vielleicht eine ganz bewusste, ein bewusster Druck, den Haneke hier möglicherweise auf seinen Zuschauer ausüben wollte.
Ja. Also da bin ich mir sicher. Also da bin ich mir ganz sicher, dass er das so ganz mit Absicht gemacht hat. Genau. Letzter Satz und dann machen wir einen kurzen Cut und gucken uns noch ein Special Feature an, ein schönes Video-Essay zu diesem Film, Die Abgründe der Gesellschaft Teil 1, das ist hier in dieser Kamera Obscura Mediabook-Edition dabei. Letzte Anmerkung noch, Musik sagtest du, es gibt ja nur einmal kurz einen Ausschnitt aus einem, ich sage jetzt mal klassischen Werk, ich bin da jetzt mit den Epochen nicht so firm, ansonsten gibt es in diesem Film keine Filmmusik, keinen komponierten Score. Es gibt Radiomusik immer im Hintergrund. Der Film arbeitet da auf akustischer Ebene, wie du sagtest, sehr genau, also technisch erstmal sehr raffiniert und finde ich fast schon dokumentarisch. Und das hat natürlich auch diese Wirkung, diese Unmittelbarkeit, auch dieses Unwohlsein, dass nichts durch irgendeinen Score, der eine Stimmung hätte, irgendwie noch getragen wird. Du kannst dich an keiner Filmmusik festhalten. Du bist diesen Bildern und diesen ja doch sehr realistischen Geräuschen komplett ausgeliefert. Und das ist schon so, puh, das ist schon raffiniert.
Wird ja auch gerne gesagt, dass eben ein zu emotionalisierender Score ja auch irgendwie alles verwischt so ein bisschen. Da kann man sagen, da muss man sich nicht so viel Mühe geben bei der Inszenierung. Man kann hinterher mit der Musik viel, viel Herzbluten rausholen. Und das ist manchmal passt es und manchmal ist es einfach unpassend und hier ist einfach, wäre das auch völlig fehl am Platz gewesen. Hier spricht die Emotion aus den Schauspielern heraus. Besonders muss man sagen, diese Tochter, die eine Kinderdarstellerin ist, will nicht wissen, was die für Gespräche mit ihr geführt haben, was sie da darstellen soll. Ist wirklich, wirklich schön klasse gemacht. Also für das, was man da darstellen muss, Hut ab, ja.
Wir haben uns das Video-Feature angeschaut. Ein analytisches Gespräch zwischen Professor Markus Stiegelecker und Professor Dr. Andreas Hamburger, ein Filmpsychoanalytiker. 20 Minuten, relativ konzentriert, eigentlich ausschließlich auf der siebte Kontinent, finde ich jetzt auch sehr gelungen in dieser Edition verteilt. Es gibt dann auf der zweiten Disc wohl, wenn wir dann Bennys Video schauen, dann auch zu Bennys Video nochmal eine Analyse. Finde ich sehr gelungen, wie das hier aufgeteilt ist, dass man jetzt nicht ein halbstündiges Gespräch zum Beispiel über alle drei Filme gleich geballt bekommt. So konnten wir jetzt eben diesen einen Film sehen und das Gespräch dazu hören. Unmittelbar danach, was sagst du dazu? Was hat es dir noch gegeben, noch eröffnet? Also ich fand es natürlich super.
Es ist auf jeden Fall, bin ich zufrieden mit dem, was wir da rausgeholt haben. Also sind uns auf jeden Fall einig, sind vier uns sozusagen auf die Entfernung. Und natürlich ist es immer sehr vorteilhaft, eben dort Menschen sitzen zu haben, die dir irgendwas über den Film erzählen, die noch ein bisschen mehr Ahnung haben als du. Das heißt, hier sind die Leute auch noch mehr in der Materie drin, haben vielleicht auch oder eher auch schon noch von Fernsehfilmen gesehen. Also man kennt sich aus, man hat ja auch dazu Literatur verfasst. Und dann ist es natürlich hilfreich für den Zuschauer, der sich da eher weniger mit beschäftigt, wenn er Interesse daran hat, sich hier nochmal auf eine ernsthafte Weise, Film ist ja schon ernsthaft, aber nochmal vom Standpunkt her des Films und auch innerhalb einer Filmwissenschaft oder vielleicht sogar die eines Psychoanalytikers, ja, wie wirken Filme auf Menschen, ist das sehr hilfreich natürlich und sehr informativ. Und es war gekonnt dargestellt, also gut gemacht, keine Klagen. Und wir haben ja auch noch, wie auch zu jedem anderen Film in dieser Edition, kommt Haneke selbst auch zu Wort. Wir haben hier Interviews, die in denen er zu dem Film spricht, in dem Fall hier bei der siebte Kontinent, eine gute Viertelstunde, kommt Haneke selbst zu Wort und spricht über den Film.
Genau, das haben wir jetzt in dem Fall, ich habe das Standbild hier an, wir haben es noch nicht angeschaut, weil wir wollten uns jetzt noch auf das Video-Essay kurz konzentrieren. Das Interview in Haneke ist in Französisch gesprochen mit deutschen Untertiteln. Aber habe ich jetzt bloß kurz gesehen, in den ersten Sekunden wendet das Stilmittel des Schwarzbilds gleich an, dass er quasi selber einklatscht vor der Kamera, dann ist Schwarzbild und dann beginnt das Interview. Also hat man das auch stilistisch schick aufgegriffen vom Film. Kurz nochmal zu dem Video-Essay zwischen Professor Stiegelegger und Professor Hamburger. Ich fand es sehr interessant, dass durch Professor Hamburger hier auch, die beiden sind ja Kollegen und wie du sagtest, haben in Büchern da auch schon in dem Haneke-Sammelband zusammen jeder separat natürlich einen Text geschrieben, etwas beigetragen und dieser psychoanalytische Ansatz, den kenne ich ja jetzt noch nicht so gut, ich bin jetzt eher auf dem filmwissenschaftlichen Ansatz wie Markus Stiegelegger unterwegs, dass da eben hinterfragt wird, was macht der Film mit uns, dass die Psychoanalyse sagt, Film oder Haneke als Filmemacher seziert und operiert am Publikum. Weil Professor Hamburger sagt, die Figuren im Film sind für ihn und gerade hier in dem Der siebte Kontinent sehr scherenschnittartig, wir haben das ja auch gesagt, fast maskenhaft, da wird ja nicht viel erklärt. Du kannst ja nicht die Filmfiguren, wie sie, warum sie was machen, analysieren. Wir haben hier keine Hintergründe. Viel spannender erscheint es ja dennoch, und das wird eben hier gemacht, auch in dem Video-Essay aufgegriffen, zu hinterfragen, was macht der Film mit uns? An welchen Stellen fühlen wir uns unangenehm, auch berührt, betroffen, fast schon übergriffig ist der Film da manchmal. Und ich fand es interessant, dass zum Beispiel die Aquariumszene hier nochmal explizit zur Sprache kam, wo ich ja vorhin bei unserer Review schon sagte, die hat mich sehr schockiert. Und genau das ist natürlich dieser affektive Moment, auch zu sehen erstmalig die Figuren, die Tochter schreit erstmalig nein und will das eigentlich, wie du sagtest, verhindern und die Mutter hält sie zurück und zwingt sie mit uns zusammen, das mit anzusehen, wie diese Fische sterben. Dieser Effekt ist natürlich da psychoanalytisch sehr interessant.
Sei es dahingestellt, ob das überhaupt stimmt, weil ich es auch nicht einordnen kann, weil ich es auch nicht beweisen kann, fand ich aber sehr interessant, wobei ich es mir auch vorstellen kann, dass ja Markus Stiegelegger sagte, das wäre gar nicht so unbedingt zur Erscheinung des Films so das Problem gewesen. Man hätte sich da wohl eher durchaus über das weggespülte Geld in der Toilette echauffieren können.
Also damals bei Veröffentlichung.
Ja, genau, Richtung. Und da ist die Frage, ob sich, das würde mich jetzt wieder fragen, ohne dass ich jetzt glaube, dass das nicht stimmt, aber es ist ja durchaus möglich. Hat sich der Materialismus eigentlich verändert in 30 Jahren in unserer Gesellschaft? Weil es stimmt, ich gebe zu, als ich gesehen habe, wie das Geld runtergespült wird, ja, das hat mich jetzt nicht, weil da spült halt jemand Geld runter. Jetzt bin ich auch noch so und sage, na, es ist ja ein Film, das wird da kein echtes sein. Ja, aber ich kann durchaus verstehen, wenn dann Leute sagen, oh, was für eine Verschwendung und überhaupt, ja, die Zerstörung ist ja Verschwendung letztlich. Ja, wirft sich mir die Frage auf, die ich hier nicht beantworten werde, nur für mich nochmal, für mein Reißbrett, hat sich das eigentlich verändert, diese Wahrnehmung, finden wir. War es damals gar nicht so schlimm, die Fische sterben zu sehen, aber es war schlimm, dass das Geld runtergespült wurde und heute ist es umgekehrt. Heute sagen wir, ja, das Geld ist halt futsch, aber die armen Fische, die müssen dort leidend dahin siechen. Ja. Interessantes Motiv, das ich für mich jetzt erstmal bearbeiten muss.
Finde ich auch sehr interessant. Ich würde dir da auch so indirekt schon so ein bisschen beistimmen und sagen, da hat sich definitiv was verändert. Inwiefern, das lohnt sich auf jeden Fall so zu hinterfragen. Das ist super. Genau, und wie gesagt, wir können das jetzt nicht en detail, schaut euch das an, klare Empfehlung, auch das Video-Feature. Also für mich ist es immer wichtig, einen Film erstmal unvorbereitet zu gucken, dass er mich erstmal so packt, mit mir selber spricht, das ist meine Methode, und mir in der Nachbereitung etwas Aufbereitendes zu lesen oder anzuschauen. So schreibe ich das ja selber auch in meinen Booklet-Texten, dass ich sage, bitte erst Film schauen und dann bei Bedarf, bei Wunsch näher damit beschäftigen. Hanekes Filme bieten das an, sie sind sperrig, bewusst, sind keine einfachen Filme. Sie bieten in jedem Fall eine weitere professionelle Beschäftigung wie hier an. Und wir können das euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nur wärmstens ans Herz legen. Unterstützt da auch die Arbeit des Labels. Und ich würde sagen, lass uns einfach hier beenden und mit dem nächsten Film demnächst weitermachen.
Und noch zum Schluss zu sagen, dass der Wiedersehwert bei solchen Filmen, wenn man so eine dramatische Wendung hat oder ein Erlebnis hat, kann man ja auch schnell sagen, ja, jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt, jetzt brauche ich den Film jetzt nicht nochmal unbedingt gucken. Kommt hier hinzu, dass aber eben durch diese handwerkliche Raffinesse, also auch generell bei den Folgewerken dann auch von für das Kino von Haneke, immer wieder auch handwerklich so gut gestaltet sind, dass das ein zusätzliches Detail ist, dass es den Film lohnenswert macht, auch nochmal zu sehen, auch wenn man das Erlebnis schon mal hatte. Und das ist wichtig, weil es gibt auch viele Filme mit interessanten Themen, die ich aber nicht wiedersehen muss unbedingt, weil sie für mich auch auf künstlerischer Ebene, was das Handwerkliche angeht, gar keine große ansprechende Fläche bietet. Das ist hier anders. Einfach, aber effektiv gut gemacht. Ganz einfach.
Schönes Schlusswort. Ich danke dir, Benedikt. Bis zum nächsten Mal, Haneke. Ja.